Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Spurensuche mit Johanna Heckelei und Alexander Wittlings. Es ist für viele Menschen ein absolutes Horrorszenario. Man schläft nachts seelenruhig im Bett und hört Geräusche im Keller. Doch die Geräusche verschwinden nicht. Stattdessen ist es ein Einbrecher, der sich an der Wohnung oder dem Haus zu schaffen macht. Genau so war es in einer Nacht im Sommer 2015 in einem Haus in Konz-Roscheid. Eine 63-Jährige wird von einem Einbrecher geweckt und stellt diesen. Doch dieser, überrascht von der Begegnung, entscheidet sich für Gewalt. Die 63-Jährige soll die Begegnung mit dem Einbrecher nicht überleben.
Warum der Mann genau wusste, wie er in das Haus kam und warum der Mann ihr näher stand, als sie vielleicht in diesem Moment realisierte, darüber reden wir heute mit unserem Kollegen und Gerichtsreporter Christian Krämer. Hallo.
Hallo zusammen.
Christian, ein Einbrecher bricht in ein Haus ein und bringt die Bewohnerin um, die ihr nach frischer Tat ertappt. Warum ist dieser Fall etwas Besonderes?
Der Fall ist aus mehreren Gründen besonders. Einmal geht es um einen Mord bei einem Einbruch. Das ist wohl ein Albtraum vieler, dass ein Einbrecher, der auf frischer Tat ertappt wird, gewalttätig wird und sogar zum letzten Mittel greift, wie in diesem Fall. Insofern scheint das eine Sache zu sein, die immer und überall vorkommen kann, zum Glück aber nur selten vorkommt. Doch in diesem Fall gibt es gleich mehrere Dinge, die außergewöhnlich sind. Der Einbrecher hatte familiäre Beziehungen oder entfernt familiäre Beziehungen zu seinem Opfer. Und dann gab es da eine sehr öffentlichkeitswirksame Fahndung nach dem Einbrecher. Da ging es um den Fund eines Rucksacks am Moselufer in Karthaus. Das ist ein Wohngebiet in Konz. Und hinzu kommt, dass auch der Prozess besonders war, weil er zweimal aufgerollt werden musste. Und dass es nach dem Prozess noch einen weiteren gab, der darum ging, wer am Tatort aufzuräumen hat nach einer solchen Tat auch.
Wie wurde denn die Frau dann gefunden?
Ja, die Tochter der Frau hat ihre Mutter gefunden. Das war an einem Samstagabend gegen 21 Uhr. Sie hat durch ein Fenster geguckt und hat dann die Leiche der Frau entdeckt und die Polizei informiert. Die Frau war eine relativ wohlhabende Rentnerin aus Konz. Die lebte alleine in diesem Haus und hat auch in der Nacht geschlafen, als sie von dem Einbrecher überrascht wurde. Und das ist eigentlich so das, was noch bekannt ist. Nach der Tat wurde dann von der Staatsanwaltschaft wenig über die Sache an sich gesagt, soweit ich mich erinnern kann. Also wie das abgelaufen ist, die hatten mehr sich auf die Suche nach dem Täter konzentriert eigentlich dann und nach den Dingen, die zum Täter hätten führen können. Ja.
Wie liefen denn dann die Ermittlungen in dem Fall?
Ja, die Frau soll sehr viel Bargeld in dem Haus versteckt haben. In einem Schrank soll das gewesen sein. Und das wusste die Polizei natürlich und die Staatsanwaltschaft auch. Und die hat dann öffentlichkeitswirksam nach Zeugenhinweisen gesucht, indem sie mehrere Pressemeldungen lanciert hat. Und da sind die unter anderem auf einen Rucksack gestoßen am Moselufer in Karthaus und der führte letztlich dann auch zum Täter. Darin war neben dem Einbruchswerkzeug noch eine Haschpfeife drin und das war letztlich eine der entscheidenden Spuren in dem Fall.
Das heißt, das war ein Zufallsfund. Den Rucksack hat man einfach so gefunden.
Also Zeugen haben kurz nach der Tat wohl einen Mann gesehen, der mit einem sehr auffälligen Rucksack weggegangen ist. Der war schwarz, soweit ich mich entsinne, und mit gelben Elementen drauf. Da kursierte damals auch eine fotorealistische Zeichnung von dem Rucksack. Und dann wurde später ein eben solcher Rucksack in der Mosel bei Karthaus gefunden oder am Moselufer bei Karthaus. Und warum der jetzt in der Mosel lag, der Rucksack, das weiß man nicht genau. Aber die Ermittler haben damals vermutet, dass der Mann die Sachen eigentlich vernichten bzw. verschwinden lassen wollte, die in dem Rucksack waren. Und ob er den Rucksack jetzt irgendwo in die Mosel geschmissen hat, ohne nachzudenken, dass er wieder auftauchen könnte, das weiß man jetzt nicht genau.
Ja. Was aber auf jeden Fall spannend ist, wir hatten ja schon öfter in Folgen in unserem Podcast Täter, die Beweise oder ganze Leichenteile in Flüssen entsorgen wollten und die jedes Mal gefunden wurden. Also es ist die denkbar schlechteste Art und Weise, Sachen verschwinden zu lassen.
Ja, zum Glück machen die Täter die Fehler, sonst würde man sie ja nicht erwischen. Und handfester Beweis war dann wirklich diese Haschpfeife, von der ich schon sprach. Daran, das kam später beim Prozess heraus, waren DNS-Spuren. Und die hat die Staatsanwaltschaft untersuchen lassen vom LKA. Und dann führte das zum Täter, weil dessen DNS war schon in einer Datenbank des Bundeskriminalamts registriert. Und so konnte das Sondereinsatzkommando den Mann dann 3 Wochen nach der Tat auch festnehmen. Und mitten, soweit ich weiß, war es am sehr frühen Morgen zwischen 3 und 4 Uhr. Und das kam dann auch im Prozess heraus. Also vor allem, weil die Mitangeklagte beziehungsweise deren Anwalt sich darüber auch beklagt hat, dass das so eine relativ rüde Festnahme gewesen sein soll. Ja.
Das Sondereinsatzkommando nimmt den Mann also fest. Wer war denn der Mann?
Der war zum Tatzeitpunkt 41 Jahre alt, also war auch vorbestraft wegen Einbruchsdelikten. Er kannte sein Opfer nicht persönlich, wusste aber von seiner Ehefrau, dass in dem Haus sehr viel Bargeld gewesen sein soll. Sie war die ehemalige Schwiegertochter des späteren Mordopfers. Also sie war, bevor sie ihren damaligen Mann kennengelernt hat, verheiratet mit dem Sohn der 63-Jährigen.
Und warum wollte er für das Geld bei der Frau einbrechen? Was hatte er mit dem Geld vor? Weiß man das?
Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass der Mann seine Zelte in der Region komplett abbrechen und aus Deutschland auswandern wollte. Das hat der Angeklagte damals auch seiner Verteidigererklärung, also er hat nicht selber ausgesagt, sondern über seinen Verteidiger etwas verlesen lassen, hat er das auch so dargestellt. Doch das Geld hat er ja nie gefunden. Er wurde zum Mörder bei diesem Einbruch und hat eigentlich nur 50 Euro und mehrere entwertete Sparbücher und wertlose Münzen aus dem Haus mitgehen lassen, weil das Geld zu gut versteckt war. Und vor Gericht kam dann raus, dass das angeklagte Ehepaar insgesamt so an die 30.000 Euro Schulden hatte und dringend Geld brauchte, um überhaupt in Deutschland über die Runden zu kommen. Ob da jetzt die 20.000 Euro aus dem Haus gereicht hätten, um auszuwandern, ist stark zu bezweifeln. Insofern wären sie da auch nicht weit gekommen mit. Ja.
Der Mann hat also vor Gericht seine Tat gestanden. Was hat er denn erzählt? Wie hat er diese Nacht beschrieben?
Ja, der hat beschrieben, dass, selbst hat es nicht beschrieben, aber über seinen Verteidiger hat er beschrieben, dass die Situation nach diesem Einbruch, er ist über den Keller eingedrungen in das Haus, dann kam die Frau auf ihn zu, dass die Situation dann eskaliert sei. Die Frau habe ihn auf frischer Tat ertappt, ihm die Skimaske vom Kopf gerissen, die er da anhatte, um sich zu maskieren. Und dann habe sie ihn erkannt als den neuen Mann ihrer Ex-Schwiegertochter und beleidigt. Sie habe dann gesagt, du Nichtsnutz, du Versager, du Arschloch. Das ist noch in der Berichterstattung aufgetaucht. Ob das stimmt, weiß man natürlich nicht. Dann habe sie auch auf ihn eingeschlagen. Und dann hat er gesagt, ich habe die Schläge abgewehrt und sie kam zu Fall. Und er habe dann nur noch dafür sorgen wollen, dass es ruhig ist, wurde der Mann zitiert in der Verteidigererklärung. Ja, und ja, ob das tatsächlich so stimmt, weiß man natürlich nicht im Nachhinein. Es war ja niemand in der Situation dabei. Ne?
Wissen wir durch die Ermittler, ob sich das, was man am Körper der Frau entdeckt hat, deckt mit dem, was der Mann erzählt hat?
Das Einzige, was die Ermittler, und das ist auch in der Anklage enthalten, wissen, ist, dass er die Frau zu Boden gebracht hat, sich dann mit voller Kraft auf sie gekniet hat und sie dann getötet hat. Also ob sie ihn vorher geschlagen hat, das weiß man nicht.
Es stand dann vor Gericht ja zur Debatte, ob es Mord oder Totschlag ist. Wo genau war da die Diskussion?
Ja, also er hatte ja durch seine Darstellung so eine Art Panikanfall irgendwie dann. Also die Argumentation sollte natürlich auf Totschlag vermutlich hinauslaufen. Aber die Staatsanwaltschaft hat von Anfang an gesagt, es sind 2 Mordmerkmale erfüllt. Das eine ist einmal Habgier, weil er halt das Geld haben wollte. Und das andere sei Vertuschung gewesen, um halt die Straftat, diesen Einbruch zu vertuschen und damit keine Spur dann zu ihm führen würde irgendwie. Aber das hat ja nicht funktioniert, wie wir wissen.
Du warst ja auch bei dem Prozess vor Ort. Wie hat der Mann auf dich gewirkt?
Das ist natürlich schon lange her. Er war, soweit ich mich entsinne, relativ schweigsam. Ich weiß gar nicht, ob er sich überhaupt geäußert hatte. Also er hat ja über seinen Verteidiger auch eine Erklärung abgeben lassen. Woran ich mich gut erinnern kann, ist, dass da immer sehr viel los war bei der Verhandlung. Da waren immer so 30, 40 Zuschauer. Das ist recht viel bei so einem Prozess. Und dass die Öffentlichkeit großes Interesse an dem Fall hatte, Wahrscheinlich, weil es eben eine solche Tat war, die häufiger vorkommen könnte, theoretisch.
Und wie lautete dann am Ende das Urteil?
Also den Haupttäter, der wurde wegen Mordes verurteilt zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Und damit folgte das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die hatte auch lebenslang gefordert. Ja, dieses Urteil blieb nach der Revision am Bundesgerichtshof bestehen auch. Da gab es keine Einwände. Und das Gericht sah aber im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft nur ein Mordmerkmal erfüllt und nicht zwei. Also das der Habgier sahen sie nicht, aber das der Vertuschung halt. Ja.
Du hattest ja schon erwähnt, der Mann war nicht allein angeklagt, sondern es gab eine Mitangeklagte. Was war denn mit der?
Ja genau, das war die Ehefrau des Angeklagten. Die Frau war wegen Beihilfe angeklagt und zugleich war sie auch die Ex-Frau des Sohnes des Opfers. An der Tat selbst war sie ja ohnehin nicht beteiligt. Sie war wegen dieses Einbruchs, aber weil sie halt gesagt haben soll, dass dort was zu holen ist an dem Tatort. Und dann ist sie zum ersten Prozesstag ist sie gekommen, aber zum zweiten Prozesstag, das war am 10. März 2016, ist die Frau nicht erschienen. Und dann hat sie vor Gericht nur eine normale Krankschreibung vorgelegt von ihrem Hausarzt. Und das reicht natürlich als Entschuldigung nicht aus, wenn man angeklagt ist. Dann hat das Gericht direkt eine Fahndung nach der Frau veranlasst. Die Frau wird dann nicht gefunden an den bekannten Anschriften, wo sie hätte sein können. Die Polizei greift sie aber in einem Supermarkt mitten in Konz auf und bringen sie dann zum Amtsarzt. Und der Amtsarzt hat dann bestätigt, dass die Frau verhandlungsunfähig ist. Und dann sind halt Fristen nicht eingehalten worden, weil sie halt krankgeschrieben war durch den Amtsarzt. Und der Prozess muss neu aufgerollt werden. Und dann wurde die Anklage knapp einen Monat später, am 5. April 2016, nochmal verlesen. Und der Prozess musste neu starten. Die Frau musste dann in Untersuchungshaft, damit sie nicht noch einmal nicht anwesend ist. Und der Grund für diese Untersuchungshaft, da wurde die mögliche Fluchtgefahr halt genannt. Die Staatsanwaltschaft forderte eine 4-jährige Gefängnisstrafe wegen Beihilfe zum Einbruchsdiebstahl. Das Gericht verurteilte sie deswegen zu 2,5 Jahren Haft. Aber der Bundesgerichtshof hat das Urteil im Dezember 2016 aufgehoben. Der Fall musste noch nicht mal neu verhandelt werden und die Frau hätte aus Sicht der Bundesrichter nie in Untersuchungshaft gehen dürfen vor dem Prozess, weil sie ohnehin beim ersten Anlauf des Prozesses verhandlungsunfähig gewesen wäre. Und für die Haftzeit hat sie nachher sogar eine Entschädigung bekommen.
Nochmal zurück zum Hauptangeklagten, der wurde ja zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Warum waren dann die Mordmerkmale so besonders wichtig?
Ja, anhand der Mordmerkmale wird in Deutschland unterschieden zwischen den Verbrechen Totschlag und Mord. Bei Totschlag liegt die Mindeststrafe bei 5 Jahren Gefängnis und auf eine Verurteilung wegen Mordes folgt in der Regel eine lebenslange Freiheitsstrafe. Das ist ein Riesenunterschied. Und dann mit Blick auf die Mordmerkmale ist es wichtig, da geht es um die Motive für die Tat. Also da gibt es niedere Beweggründe, das Habgier, Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs oder ähnliche Dinge. Und da hatte die Staatsanwaltschaft im Konzerfall ja auch Habgier vorgeworfen. Aber andere Motive sind dann auch das Verdecken einer anderen Straftat. Und das hatte die Staatsanwaltschaft bei dem Fall ja auch gesehen. Also das Vertuschen des Einbruchs irgendwie wäre das ja. Das Gericht hat dann nur das Vertuschen des Einbruchs eigentlich gesehen an der Stelle und nicht die Habgier. Weil in dem Moment hat er ja doch zwar den Plan gefasst, die Frau zu töten, damit der Einbruch nicht auffliegt. Aber da war das eigentliche Motiv in dem Moment war nicht die Habgier. Habgier hat ihn zu dem Einbruch getrieben, aber nicht zu dem Mord. Und dann gibt es auch noch tatbezogene Merkmale und das hat dann mit der besonderen Grausamkeit zu tun. Also wie der Täter sein Opfer umbringt oder auch ob das heimtückisch passiert, also von hinten oder wie auch immer. Ja. Oder ob andere Menschen gefährdet werden.
Und das sah das Gericht alles nicht als erfüllt an?
Nein, erfüllt war nur das Verdecken einer anderen Straftat. Das Interessante an den Mordmerkmalen ist eigentlich, dass es schon immer Kritiker gab, auch damals, die halt eine Reform des Strafrechts forderten Und ein Grund für diesen Vorstoß ist, der Mordparagraf stammt aus der Nazizeit. Der Paragraf beschreibt nicht, wann eine Tat ein Mord ist, sondern einen Menschentyp mit moralischen, aufgeladenen Merkmalen, also wie niedrige Beweggründe oder Heimtücke. Das wurde damals schon von Heiko Maas, der damals Justizminister war, der wollte da eigentlich eine Reform einläuten, die meines Wissens nicht passiert ist bisher. Und man beschreibt halt den Mörder anhand seiner inneren Motivation und nicht anhand der Tat an sich durch die Mordmerkmale oft. Und das sehen viele Juristen auch als Problem.
Mit den Urteilen war es aber nicht am Ende, sondern es gab noch ein weiteres Verfahren. Was war da los?
Ja, das war sehr interessant, weil das damals bezeichnete die Staatsanwaltschaft und die Polizei das auch einmalig in der Geschichte der Trierer Justiz. Und zwar hat ein Erbe der Rentnerin, der wollte nach den Ermittlungen, wollte der Geld von der Polizei, weil dieser am Tatort Siegelmarken und Klebereste hinterlassen haben soll. Also es sind diese Dinger, mit denen der Tatort abgesichert wird, damit niemand anders da eindringt und womit die Polizei zeigt, hier aufgepasst, die Tür soll nicht geöffnet werden. Das Gericht stellte dann aber klar, dass Polizisten Tatorte zurücklassen dürfen, wie sie vorgefunden wurden. Also natürlich nicht mit Leiche, aber die müssen da nicht aufräumen oder putzen oder sowas eigentlich. Und im Konzerfall haben sie sogar die Siegelmarken nachher entfernt, nachdem sie den Tatort verlassen haben. Und das hat die Polizei damals als ihr kulant beschrieben und nicht als rechtlich erforderlich. Aber der Angehörige wollte trotzdem Geld haben. Das führte dann nachher sogar zu einem Verfahren wegen Betrugs gegen ihn. Das wurde aber dann gegen die Zahlung einer Geldauflage von 600 Euro eingestellt.
Warum denn ausgerechnet Betrug?
Weil die eigentliche Sache, weswegen er Geld forderte, die war ja schon erfüllt zu dem Zeitpunkt. Und deswegen ist es halt ein Betrug, weil das ja schon entfernt wurde. Da kann er nicht Geld für eine Firma verlangen, die es entfernen soll.
Ein skurriles Ende für einen tragischen Fall. Ein Mann bricht in das Haus der Ex-Schwiegermutter seiner Frau ein und bringt diese dabei um. Auch seine Frau landet vor Gericht. Christian, danke dir für die Infos.
Vielen Dank, dass ich nochmal bei euch sein durfte.
Ja, und mehr zu dem Fall und anderen Verbrechen aus der Region Trier findet ihr auf volksfreund.de/Spurensuche. Schreibt uns wie immer gerne an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.